Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da sind wir mal wieder.
Ja, genau.
Ja.
Ja, schon wieder.
Schon wieder eine Woche rum. Mein Gott, die Zeit verrinnt.
Ja, komm, hör auf.
Oh Mann,
ich habe so Stress momentan im Job, das ist unglaublich. Ja, die Zeit verfliegt wirklich ohne Ende.
Ja.
Gott sei Dank ist morgen Sonntag.
Ach so, wir haben ja heute erst Samstag, genau. Also theoretisch ist heute Samstag, weil wir ja in der Theorie immer Samstag aufnehmen. Aber meistens kommt dann kurzfristig eine Nachricht von dir, können wir auch morgen aufnehmen? Und da ich ja über ein sehr flexibles Zeitmanagement verfüge, war mir das natürlich möglich.
Ja, wir haben gestern das schöne Wetter nochmal genutzt und hatten eine kleine Wanderung mit den Hunden noch gemacht. Und wirklich auch nochmal das schöne Wetter ausgenutzt, weil jetzt, wie gesagt, heute hatten sie zum Beispiel bei uns keinen Regen gemeldet und eben hat es mal wirklich eine Viertelstunde richtig kräftig geregnet. Ja, jetzt tröpfelt es noch ein bisschen. Von daher war das schon ganz okay gestern so. Ja, hat sich gelohnt.
Dröpfchen für Dröpfchen Qualität.
Das auch, ja.
Ja, B&B, ja. Ich glaube, die haben sich aus Deutschland auch fast zurückgezogen, die Marke.
Das darfst du mich nicht fragen.
Ja, gab doch früher diese Milchwerbung.
Ja, ja. Okay.
Mein Gott, ey. Bin auch so ein Opfer der 90er Jahre, glaube ich. Der 90er Jahre.
Ist das 90er?
Fernsehwerbung. Ich glaube, Ende 80er, Anfang der 90er war diese Werbung noch im Fernsehen zu sehen. Also das waren, glaube ich, so die letzten Spots, die da noch ausgestrahlt worden sind.
Boah, gute Frage.
Na gut, okay. Lass uns vom Smalltalk in die harte Realität entweichen, hätte ich bald gesagt. Es gibt ein neues Thema oder neue Erkenntnisse oder eine neue Themenlage zum Fall Homeoffice bei Apple. Da gibt es einen schönen The Verge-Bericht, dass Apple interne Slack-Kanäle geschlossen hat, die nicht unbedingt dazu beitragen, die Kernarbeiten durchzuführen. Also wo es um Off-Topic-Themen geht, etc. pp. Und speziell, wenn es um das Thema Homeoffice geht und wie gesagt, das keinen direkten Bezug hat zu der Arbeit, dann hat sich Apple die Kanäle geschnappt und einfach mal dicht gemacht. Ja, kann man sehen, wie man will. Wieder eine Vorgehensweise, die ich jetzt nicht unbedingt verstehen kann, weil wenn sich die Mitarbeiter austauschen wollen über das Thema Homeoffice, dann finden sie sicherlich auch andere Wege und sind jetzt nicht unbedingt auf die Slack-Infrastruktur angewiesen, die Apple dort anbietet oder die es im internen Kommunikationstool gibt. Da würden sie dann natürlich auch andere Wege finden oder haben sicherlich auch andere Kommunikationsstrukturen gefunden, wo sie kommunizieren können. Also auch unnötig der Schritt. Es gibt nur wieder eine negative Schlagzeile.
Ja, wobei auch da wieder kann ich Apple gut verstehen, wenn sie das macht. Alle firmeninternen Strukturen oder Angebote dafür Zweck zu entfremden, um eventuell auch noch schlechte Stimmung zu verbreiten beziehungsweise Kollegen aufzuhetzen. Je nachdem, was halt oder wie in den Diskussion dann auch Stimmung gemacht wird, um da Ruhe reinzubringen oder ein bisschen die schlechte Luft rauszunehmen, kann ich das schon verstehen, wenn sie die Dinge dazu machen. Moderieren wäre auch nochmal ein Thema gewesen, aber wer soll denn bitte dann das moderieren? Ne? Dann wäre auch direkt irgendwo die Sprache von Zensur, ja, was jetzt wahrscheinlich sowieso irgendwo aufkommt oder schon die Runde macht. Da kannst du im Prinzip nur verlieren.
Ja. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist, einen Kanal komplett dicht zu machen oder versuchen, einen Kanal zu moderieren oder da ein Auge drauf zu werfen. Also es ist beides negativ, da hast du schon recht, ja. Ja.
Aber wie gesagt, Apple kann da im Prinzip nur verlieren.
Ja, ich meine, egal was Apple im Moment macht, es wird Apple alles recht negativ ausgelegt, das ist schon richtig. Ja.
Ja.
Wenn das so weitergeht mit der Delta-Variante, dann hat sich das Thema Präsenzarbeit sowieso erstmal wieder erledigt.
Ja, ich habe jetzt auch gerade wieder jetzt Berichte gelesen, gerade zur Delta-Variante. Mit dem Vergleich zu Ansteckungsraten und Fällen zu den oder zu der ersten Welle, das holla die Waldfee. da bin ich echt mal gespannt, wie sich das Jahr noch entwickelt, ja. Auch wenn man dann die Berichte aus Israel jetzt gerade hört, wo sie ja hier mit Drittimpfung von BioNTech Pfizer sehr gute Erfahrungen gemacht haben in Bezug auf Impfschutz gegen die Delta, bin ich mal gespannt, was da jetzt noch alles die nächsten Wochen und Monate dann auf uns zukommt, ja.
Ja. Da wird noch einiges auf uns zukommen,
ja,
auf jeden Fall.
Aber das, ja, das hat sich, da kommen wir gerade mal zum nächsten Punkt, den ich ja noch mit aufgenommen hatte. Die letzten Wochen hat man ja gehört, dass Google und ich glaube Facebook war es, ja gesagt haben, dass sie im Büro sie eine Impfpflicht einführen wollen für die Mitarbeiter. Dass wer also vor Ort zusammenarbeiten will, dann geimpft sein soll und sie da überlegen, wie weit das auf andere Standorte, auch gerade außerhalb der Staaten, halt übertragbar ist, beziehungsweise umzusetzen ist. Und jetzt hat man gehört, dass Apple anscheinend auch überlegt, eine Impfung als Voraussetzung für Mitarbeiter einzuführen, die halt auch in die Büros zurückkehren. Also ich hätte da nichts dagegen im Prinzip, ja, aber ich bin ja auch selbst geimpft. Von daher stehe ich der Sache etwas anders gegenüber, ja. Ich bin da echt mal gespannt, wie das noch ausgeht, ja. Mhm. Die ganze Diskussion, gerade in den Staaten ist das auch gerade von, ja, oder in den Bundesstaaten ja dann auch mal nochmal so eine andere Diskussion, beziehungsweise gesetzlich eine andere Voraussetzung als jetzt hier bei uns, wo ja auch über die Impfpflicht diskutiert wird, etc. Aber da bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht. Gerade auch bei den Unternehmen, die ja wirklich weltweit Standorte dann auch unterhalten, wie sie dann da mit umgehen wollen, beziehungsweise welche Möglichkeiten sich denen da bietet. Weil ich wüsste gar nicht, inwieweit das zum Beispiel bei uns in Deutschland rechtlich umzusetzen wäre.
Also so viel wie ich gehört habe, ist es nicht umsetzbar, dass man dass der Arbeitgeber die Mitarbeiter verpflichten kann, sich zu impfen. Also es ist soweit in der breiten Masse nicht möglich. Es gibt, glaube ich, Spezialberufe, wo man das machen kann, aber ich glaube, in der breiten Masse ist es nicht möglich. Das ist mein Kenntnisstand, den ich habe.
Ja, was auch eine interessante Diskussion, was heißt Diskussion, aber ein interessantes Gespräch zuletzt war, BioNTech Pfizer arbeitet doch jetzt auch an einem Malaria-Impfstoff. Auf derselben Technik basierend wie jetzt der Covid-Impfstoff, wo auch schon der ein oder andere gesagt hat, hier Malaria, hurra, ja, weil gerade hier mit, es gibt ja bis jetzt auch noch nichts, ich sag jetzt mal so in Anführungszeichen, Vernünftiges an Möglichkeiten oder an Impfstoffen gegen Malaria. Und gerade wenn man mal guckt, wo überall man eventuell als Reisender, das kann ja beruflich oder dann privat sein, sich eventuell mit Malaria anstecken kann und wie da ja auch der Verlauf sein kann, habe ich dann zuletzt auch von jemandem gehört, dass er quasi da schon sich in Anführungszeichen freut auf eine Malaria-Impfung, ja, aber der ganzen Corona-Impfungsgeschichte gegenüber noch halt sehr skeptisch gegenübersteht, wo ich dann auch gedacht habe, was ist denn jetzt bitte bei dem Impfstoff das Problem, Malaria zu Covid, ja. Es ist im Prinzip, was gerade entwickelt wird, ist ja im Prinzip dieselbe Technik. Es ist ja nur ein anderes, wo ich auch gedacht habe, alle Freunde.
Und vor allen Dingen in unseren Breitengraden ist derzeit nun mal Covid greifbarer als Malaria. Das muss man dazu sagen, logischerweise. Ne?
Ja, wobei mich das auch gewundert hat, ja, wie viele Malaria-Fälle wir früher alle vor Covid noch gerade auch jetzt bei der Einreise oder so hatten, ja, wo dann am Flughafen oder so auch mal der ein oder andere Fall aufgetaucht ist. Fand ich auch schon ganz interessant. Klar, im Vergleich zu Covid nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich fand es nur gerade wegen dem Impfstoff sehr, sehr, sehr erhellend, ja, weil, wie gesagt, der ein oder andere da schon mit den Hufen geschart hat, was dann Malaria betrifft, aber wo ich auch gedacht habe, irgendwo passt das doch auch nicht ganz zusammen.
Naja,
aber egal.
Natürlich Leute, die viel in diese Gegenden reisen, wo halt Malaria weit verbreitet ist, dann ist es natürlich auch für die Leute interessant, ganz klar.
Ja, ja das ja, aber ne, Karl, das wie gesagt, bei mir ist das jetzt nicht zu ausführlich.
Ich weiß, was du meinst, ja klar.
Ja, gut, auf jeden Fall das halt dazu.
Ja, gut, gut.
Und dann bleiben wir doch gerade mal bei Apple. Und zwar eine Sache, die dich wahrscheinlich sehr interessieren würde. Da bin ich jetzt gerade über einen Artikel gestolpert die Tage. In Polen ist man gerade dabei, ein Apple-Museum aufzubauen. Mhm. Ich bin mal gespannt, wann es dann letztendlich wirklich eröffnen wird, wie es dazu kommen wird und was Apple dazu noch zu sagen hat. Mhm. Weil sie wollen auch Prototypen, die bis jetzt halt noch nicht so bekannt sind, beziehungsweise das Licht erblickt, der Welt erblickt haben, muss man sozusagen, dann auch ausstellen, wo ich mich frage, ja, schöne, wo ist der Sammler da, wie rangekommen und vor allem, um was geht's dann genau, wird mich nämlich dann auch mal stark interessieren, gerade was so die Prototypen betrifft. Wir verlinken den Artikel auf jeden Fall mal, nur ich könnte mir vorstellen, dass es gerade bei den Prototypen da eventuell nochmal Diskussionsbedarf von Seiten Apples gibt, ja.
Ja, davon gehe ich aus. Und ich meine, wir haben ja gesehen, in Prag gab es ja auch ein Museum, das hat, glaube ich, mittlerweile geschlossen, so wenn ich richtig informiert bin. Aber das lag jetzt nicht unbedingt an Apple, das hatte wahrscheinlich andere Gründe. Erstmal die Frage, warum treten diese verschiedenen Museen im Ostblock, hätte ich bald gesagt, oder vermehrt im Osten auf. Ostblock ist wahrscheinlich jetzt die falsche Titulierung dafür, aber verstärkt im Osten auf. Das ist so die erste Frage. Entweder ist es Zufall oder die Prototypen und die ganzen Sammler sind vermehrt im Osten unterwegs. Ich gehe jetzt im Moment mal davon aus, dass es reiner Zufall ist. Aber natürlich drängt sich jetzt diese Frage auf. Und die Quellen für die Prototypen sind ja relativ bekannt. Der italienische Sammler, der Herr Zompetti, der hat sich ja auch dazu geäußert, wo die Produkte herstammen. Der hat ja auch so einige Prototypen an Land gezogen. Die kommen von den Firmen, die eigentlich dafür beauftragt worden sind, die Dinge zu entsorgen und zu vernichten und zu recyceln etc. pp. Und da sind quasi die Schwachstellen, wo die Geräte raustropfen. Also das ist jedenfalls seine Quelle, wo er seine Prototypen her hat. Das hat er ja mal relativ offenherzig rausgehauen. Und es gibt natürlich auch andere Quellen. Bloß die Frage, die sich für mich wiederum aufdrängt, wenn es doch wirklich ein so extrem schwieriges Thema ist, warum habe ich keine Inhouse-Abteilung, die für die Vernichtung von Prototypen zuständig ist? Warum mache ich das nicht zur Chefsache in Anführungsstrichen und kümmere mich darum, dass wirklich die Dinger wirklich extrem in einem extrem kleinen Kreis vernichtet werden und es bringe das nicht nur nach außen und mache jetzt nicht noch ein Outsourcing nach draußen. Ne? Mhm. Oder es gibt wirklich so viel Prototypen, dass man das gar nicht mehr intern schaffen kann, was ich bezweifle, weil der Kreis von den Prototypen oder von den Geräten, die in der freien Wildbahn unterwegs sind, die sind jetzt auch nicht so riesig. Mhm. Ja, das sind so verschiedene Fragen, die sich da auftun.
Ja.
Ja, da hätte ich gerne mal wirklich einen tieferen Einblick, wie es wirklich mit den Prototypen aussieht, wie viel Prototypen es wirklich gibt. Und natürlich gibt es dann auch immer noch Abstufungen innerhalb der Prototypen. Es gibt natürlich auch Prototypen, die in den Fabrikationsstätten einfach vorliegen, die kurz vor der Massenfertigung stehen, die einfach mal so als Testgerät angefertigt werden, um zu gucken, wie gut funktioniert unser Maschinenpark, wie gut ist er eingestellt. Das sind wahrscheinlich die Geräte, die wohl auch in die Masse in Anführungsstrichen rauskommen, wo es wahrscheinlich auch die undichten Stellen gibt und es gibt auch wohl die extrem frühen Prototypen, die wohl irgendwo anders entstehen, weil wahrscheinlich noch im Headquarter bei Apple selbst entstehen.
Ja, ja, im White Room von Johnny Ive,
ja. Ja, da möchte ich auch gerne mal reingucken. Ja. Naja, also das Thema Prototypen kann man jetzt, denke ich, auch nicht so global abhandeln, weil es, wie gesagt, innerhalb dieser Prototypenwelt noch extrem viele Differenzierungen gibt. Naja, gut. Aber da sind wir gleich beim nächsten Thema. Apple beschäftigt sich ja gerade mit in China mit Leakern und ja. Die haben jetzt gerade ein paar böse Briefe bekommen aus einer recht bekannten Anwaltskanzlei aus Peking. Und da gibt es so ein paar Eckdaten, die da rausgekommen sind. Das wurden verschiedene Twitter-Leaker angeschrieben, die wohl Bilder von Prototypen im Netz verteilt haben. Namentlich sind sie mir jetzt gar nicht bekannt, wer das alles war. Das waren, glaube ich, 4 oder 5, die da bis jetzt angeschrieben worden sind. Und sie wurden aufgerufen und aufgefordert, die Hintermänner zu nennen. Dafür haben sie 14 Tage Zeit bekommen, das zu tun. Sie wollen halt die Liste haben, wer die Information geliefert hat. Und ja, da gab es halt so ein paar Forderungen, dass sie das erstens unterlassen sollen, keine weiteren Bilder zu veröffentlichen, keine weiteren Leaks zu veröffentlichen. Und sie möchten halt die Hintermänner oder sie möchten halt an die Hintermänner kommen. Und dafür haben sie 14 Tage Zeit, ihre Quellen offen zu legen. Ja, das ist sehr interessant. Er begreift da stark durch und möchte es natürlich unterbinden. Und dann gab es noch eine sehr obskure weitere Begründung. Es schadet natürlich dann auch den Kunden, weil dann von den Third-Party-Anbietern Produkte produziert werden, die nicht hundertprozentig passgenau sind und die nicht dem letztendlich finalen Produkt entsprechen, weil sich die ganzen Third-Party-Anbieter auf die geleakten Bilder berufen und daraufhin dann irgendwelche Cases produzieren und das ist dann halt auch für den Endkunden negativ. Also diese Begründung finde ich auch ein bisschen obskur, muss ich sagen, weil erstens ist es so, die Leute, die wirklich diese Informationen haben wollen, die haben noch andere Quellen und sind nicht auf den Twitter-Leaker angewiesen. Die gehen dann selbst direkt an die Fabrikationskette oder in die Lieferkette hinein und holen sich da direkt ihre Informationen. Und die brauchen jetzt nicht irgendwelche öffentlichen Twitter-Leaks, die jeder einsehen kann, sondern die haben auch ihre speziellen Informanten. Und wer da wirklich an Informationen rankommen will, der bekommt das auch und muss nicht über irgendwelche öffentlichen, in Anführungsstrichen, öffentlichen Twitter-Kanäle gehen. Und ich glaube, Apple ist es herzlich egal, ob der Kunde jetzt eine passgenaue Hülle bekommt von irgendeinem Third-Party-Anbieter oder nicht. Das ist ein
Ja, vor allem Apple kann es im Prinzip egal sein, ob irgendein Billig-China-Hersteller aufgrund von Leaks Handy oder Hüllen oder was auch immer herstellt, die nachher nicht passen und er da vielleicht mehrere Millionen Yen oder so in Sand gesetzt hat. Das kann Apple ja im Prinzip eigentlich egal sein. Was Apple wahrscheinlich nicht egal ist, wenn das Zeugs auf den Markt kommt, ja, und dann Leute kaufen und dann im Apple Store stehen und sich beschweren, ja, das wird Apple nicht egal sein.
Ja,
okay. Aber ja. Ja. Wie gesagt, ansonsten, mein Gott, die lachen sich wahrscheinlich hinter geschlossenen Türen ins Fäustchen, ja, wenn da irgendein, wie gesagt, gerade so ein Cent-Hersteller in China nach irgendeinem Holzmodell, was total falsch ist, dann Sachen anfängt zu machen, ja.
Ja, so sehe ich das auch. Also, das ist ein Grund, der für mich nicht greift oder eine Begründung, die für mich nicht greift. Ja. Und dass sie jetzt natürlich gegen diese Leaker vorgehen, das kann ich verstehen, klar. Und dass das wahrscheinlich auch ein guter Weg ist, die Hintermänner zu bekommen, ist auch gut oder ist auch nachvollziehbar. Und was man so gelesen hat, ja, da werden ja einige schwere Geschütze aufgefahren oder einige Drohungen aufgerufen. Und wenn man jetzt so nicht so nervlich, nicht so stabil ist, dann kann man da schon die Hosen voll haben, wenn man natürlich so einen Brief von der Anwaltskanzlei von Apple bekommt, klar. Ja, interessantes Thema. Aber ja, nach wie vor
Ich bin mal gespannt, ob das irgendeinen Einfluss dann halt auf Leaks hat. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil einfach die Nachfrage danach so riesengroß ist. Ja.
Die Nachfrage ist riesengroß und auch ist natürlich auch so, dass die Leute, die in der Fabrik arbeiten, verführt werden, Informationen nach außen zu tragen, weil die meisten sind dort halt auch recht unterbezahlt und da werden natürlich Summen gezahlt, die für Mitarbeiter sehr interessant sein können. Das ist natürlich auch noch ein Aspekt. Ne? Und ich glaube, man bekommt diesen Sumpf nie trockengelegt. Da wird es immer wieder undichte Stellen geben. Das ist ganz einfach so. Wahrscheinlich werden dann die Summen noch weiter nach oben gehen, weil die Masse etwas vorsichtiger geworden ist, aber es wird irgendwo immer noch eine undichte Stelle geben, wo dann die Versuchung einfach zu groß ist, Informationen nach außen zu tragen, weil einfach auch dieser finanzielle Anreiz zu groß ist, da irgendwelche Dinge nach außen zu transportieren. Tja, so ist es. Es bleibt spannend. Gut, und es gibt auch neue Erkenntnisse zum Thema AirTags. Da gab es ja einige, in Anführungsstrichen, Vorfälle gab es noch nicht, aber es gab Warnungen, vornehmlich in Australien, dass man die Batterie verschlucken könnte oder dass Kleinkinder die Batterie verschlucken können, weil man den AirTag relativ leicht aufbekommt, etc. pp. Da hatten wir auch schon drüber berichtet. Mittlerweile gibt es eine offizielle Stellungnahme, warum Apple keine Batterien verbauen möchte, die mit Bitterstoffe überzogen worden sind, weil diese Bitterstoffbeschichtungen können zu Kontaktschwierigkeiten führen oder sogar zu kompletten Kontaktproblemen führen und quasi den AirTag ins Aussetzen oder dementsprechend nicht mehr mit Strom versorgen. Und da hat Apple erstmal gesagt, nee, machen wir nicht. Es könnte halt, wie gesagt, Probleme geben. Ja, da gab es dann wieder andere Stimmen, die gesagt haben, ja, das hätte man natürlich in der Konstruktion früher berücksichtigen müssen und man hätte von vornherein Batterien wählen sollen, die halt dieses Feature haben. Ja, kann ich verstehen, dass es da Kritik gibt und ich glaube, da hat Apple auch ein bisschen geschlafen, was das Design angeht, hätte man anders gestalten können. Nintendo macht das zum Beispiel jahrelang, verbaut jahrelang schon solche Batterien. Die waren, glaube ich, eines der ersten Unternehmen, die das eingeführt haben. Ja, verstehe nicht, warum man das nicht grundsätzlich so handhabt, dass man einfach solche kleinen Knopfzellen mit Bitterstoffen überzieht.
Tja. Und die machen das wirklich schon länger?
Nintendo macht es schon länger, ja.
War mir jetzt gar nicht bewusst. Hm. Okay, das ist auch nochmal ein anderer Markt, an den sich Nintendo dann richtet.
Ja,
aber, klar, logisch. Nee, das war mir gar nicht bewusst, dass die das anscheinend machen. Ja.
Aber so ein AirTag liegt natürlich auch in einem Haushalt, wo Kinder sind, auch wenn die Kinder nichts direkt mit dem AirTag zu tun haben, technisch gesehen. Hm. Aber trotzdem ist es in vielen Haushalten zugänglich für kleine Kinder. Und wir wissen ja alle, diese Kinder sind neugierig. Wir waren ja nicht anders in dem Alter.
Ja.
So ist das. Gut. Wo sind wir denn jetzt hier im Dokument? Mein Gott.
Wo du hinspringst.
Wo ich hinspringe, ja, okay. Quartalszahlen. Wollen wir auch drüber sprechen oder wollen wir es kurz fassen? Ich glaube, wir machen es kurz, ne?
Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe mich damit beschäftigt.
Ich habe nur mitgekriegt, oh, hurra, toll, ja.
Ja, hurra, toll. Ja, es war ein wahnsinniges Quartal 3, also sprich April, Mai und Juni. Und der Gesamtumsatz in Q3 war 81,4 Milliarden. Im Vergleich zum letzten Jahr gab es da eine Steigerung von 36%. Yippie-yay. Und man kann sagen, dass jeder Bereich gewachsen ist und sogar zweistellig gewachsen ist. Also vom Dienstebereich bis zum Wearables-Bereich sind alle Bereiche gewachsen und es ging nach oben. Das kann man, denke ich, so zusammenfassend sagen. Und ein Bereich, den ich besonders interessant finde, ist der Bereich der Macs. Das hat mich am meisten gefreut. Da sind wir auch von einem Quartalsumsatz von 8,8 Milliarden. Im Vorjahr hatten wir da 6,5 Milliarden. Also der Bereich Macs ist nochmal deutlich nach oben gegangen. Also man sieht, dass da auch was passiert ist. Ich denke, das hat natürlich auch mit der Homeoffice-Situation weiterhin zu tun und natürlich auch damit, dass diese M1-Geräte wirklich extrem performen und extreme Zufriedenheit bei den Kunden auslösen und die Dinger einfach sich verkaufen wie geschnitten Brot. Jo. Und Der nächste Punkt ist, dass der Finanzchef Maestri sagte, dass es speziell im Septemberquartal Lieferprobleme im Bereich der iPhones und iPads geben kann. Und das hat er nochmal ganz deutlich hervorgehoben. Und das sind natürlich auch die Quartal oder das ist natürlich auch das Quartal, wo das kommende iPhone vorgestellt wird oder die neue iPhone-Generation vorgestellt wird. Davon ist auszugehen. Und er hat jetzt schon gesagt, da gibt es höchstwahrscheinlich Lieferprobleme. Ja. Mal schauen. Das fand ich eigentlich das Bemerkenswerteste an der ganzen
ja, Geschichte. Ja, es ist ja schön, dass sie warnen oder jetzt mal das Thema ansprechen, dass es halt aufgrund der aktuellen Situation und je nachdem, wie halt das von der Produktion jetzt her abläuft, eventuell dazu Engpässen kommen kann, ja, was die Auslieferung betrifft von neuen Geräten im September. Aber sie machen es dadurch nicht besser.
Nein,
weil der ein oder andere jetzt vielleicht dann doch versucht, direkt am Anfang zu kaufen, weil er vielleicht davon ausgeht, dass er ansonsten zu lange oder mehrere Wochen drauf warten muss. Also sie machen die Situation da nicht durch besser. Allerdings, klar, wenn sie die jetzt schon sehen, alleine schon wegen der Informationspflicht, die sie ja haben als Aktienunternehmen, müssen sie das ja vorher schon sagen. Oder müssen sie das ja bei bekannt werden, ja, wenn es ihnen, wie gesagt, die Info ja, oder wenn die Entwicklung ja abzusehen ist, müssen sie es ja quasi dann auch mitteilen. Aber das macht, wie gesagt, die Situation nicht besser, ja. Das wird wahrscheinlich eher noch zu ein bisschen mehr Knappheit führen, weil der Run dann einfach noch ein bisschen größer wahrscheinlich sein wird, ja.
Ja, klar. Ich meine, wer den Markt beobachtet, der sieht natürlich, dass es im Allgemeinen Chip-Knappheit gibt. Das darüber reden wir nicht zum ersten Mal. Und es hätte mich auch gewundert, wenn das Thema jetzt nicht angeschnitten worden wäre. Und ja, liegt ja auf der Hand, dass da Probleme vorherrschen. Oder dass da auch bei der kommenden iPhone-Generation Probleme eintreten werden.
Naja, vor allem, wie gesagt, ist es immer noch besser, Apple bestimmt quasi die Geschichte, ja, oder die Berichterstattung darüber, als wenn jetzt wieder über irgendwelche Leaks und Newsseiten dann jetzt schon fabuliert wird, inwieweit vielleicht Apple nicht liefern kann oder sich die Termine vielleicht noch weiter nach hinten schieben, ja, und können wir überhaupt und wann kriegen wir, ja. Deswegen ist das schon auf jeden Fall ganz gut, wenn es Apple macht. Was mich wieder ein bisschen überrascht hat oder was ich auch wieder bemerkenswert fand, ist auch aufgrund der aktuellen Situation, die wir ja auch nach wie vor haben, was Verfügbarkeiten bzw. Auslieferungen ja betroffen hat und auch gerade Covid und die Themen, die wir auch schon angesprochen hatten, mit vielleicht ein bisschen Kaufzurückhaltung etc., war die Nachricht, dass Apple zweistellige Wachstumsraten hatte bei iPhone-Upgradern, also Leute oder Kunden, die halt jetzt von älteren iPhone-Modellen auf neue umgestiegen sind, also auf das aktuelle iPhone umgestiegen sind, beziehungsweise die von Android zu iPhone gewechselt haben. Mhm. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil wir hatten da, oder ich habe das schon länger nicht so beobachtet, beziehungsweise mitgekriegt, dass wir da nach wie vor diese Wachstumsraten haben. Und ja, wie gesagt, wurde halt jetzt nochmal auch angesprochen und ich habe dann auch nur gedacht, okay, oder kann man auch mal ansprechen, ja, weil, wie gesagt, mir war das jetzt, oder ich hätte nicht unbedingt jetzt mit gerechnet, dass nach wie vor, gerade auch was Android-Switcher betrifft, da wir mit solchen Zahlen halt zu rechnen haben, weil wenn man das mal sieht, ja, zu den Geräten, die ja ans Volk oder an die Kunden gebracht werden, dann zweistellig davon ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ja,
das ist beeindruckend. Ja.
Ja. Gerade wenn ich mal überlege, wie lange wir jetzt schon an den Geräten festhalten. sind wir dann bei den nächsten sind wir dann auch dabei, ja.
Ja, aber da sind wir ja nicht die Ausnahme. Es gibt ja natürlich die breite Masse, die wechselt jetzt nicht jedes Jahr oder auch nicht alle zwei Jahre ihr iPhone. Das machen einige, aber nicht die breite Masse.
Vor allem nicht jährlich, ja. Wenn du mal guckst, ja, nach wie vor ist es ja im Prinzip ein Zwei-Jahres-Rhythmus, wenn du halt einen Vertrag hast, oder? Ja.
Ja, das soll jetzt aber, oder wurde, ich glaube, es wurde jetzt auch ein Gesetz verabschiedet, dass sie das nur noch ein Jahr lang, also diese Vertragslaufzeit nur noch ein Jahr lang sein dürfen. Also das habe ich so am Rande mitbekommen, dass da jetzt ein Gesetz verabschiedet worden ist. Und das macht natürlich auch viele Preismodelle so ein bisschen kaputt. Ja, weil man konnte natürlich auf diese, gerade wenn man jetzt mit einem subventionierten Telefon gearbeitet hat, dann hat sich das halt so auf zwei Jahre gut gerechnet. Aber ich glaube, wenn das jetzt reduziert wird auf ein Jahr Vertragslaufzeit, dann werden da einige Preismodelle zusammenfallen.
Ja, da kann man mal gespannt sein, ja. Gerade was dann oder wie sich die Preise für die Geräte entwickeln, ja.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl dieser Bereich ist so im Umbruch und es tun sich so viel Veränderungen auf, dass man sich auch nicht mehr, dass es auch wenig Sinn ergibt, sich 24 Monate zu binden. Ja, das ist meine Meinung. Und das ist auch ganz gut so, dass das jetzt aufgebrochen worden ist.
Ja, wobei der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Die meisten machen einen Vertrag und wenn da nichts Gravierendes passiert, läuft er ja im Prinzip unendlich.
Ja, da sind wir wieder bei dieser Masse von Kunden, die schließen den Vertrag einmal ab und wenn es gut funktioniert und sie mit ihrem Datenvolumen zurechtkommen.
Generell mit den Bedingungen ja zufrieden
zurechtkommen, sind, ja. Dann lassen sie es laufen. Ja. Und unser einer, der guckt da schon mal, gibt es da was Neues am Markt, gibt es Preisveränderungen, aber das macht halt nicht die breite Masse, weil meistens werden die Rechnungen abgebucht und das läuft dann so stillschweigend weiter und gut ist.
Und die Schweinerei ist einfach, wenn dann Anbieter hingehen, sich über die Jahre so viele Veränderungen ergeben, aber Bestands- oder alten Bestandskunden quasi noch mit den Uraltverträgen, ja, mit teilweise dann wirklich wesentlich schlechteren Bedingungen unterwegs sind, ja, und da nicht mal auf jemanden zugegangen wird. Ja, und dann sagte dir, Freunde, also mittlerweile sieht es ja so aus, du kannst, oder auch wenn ein Kunde nie ein Upgrade oder so
Anspruch genommen hat.
Genau. Ja. Das sind halt so Sachen, die mich halt dann ärgern, ja.
Ja, aber das ist egal, ob die Telekom, Vodafone, die machen das alle
so. Deswegen, da brauchst du.
Die sind froh, dass da teilweise noch alte Verträge unterwegs sind.
Die kannst du alle in einen Sack stecken und draufhauen, ja.
Dann triffst du immer den richtigen, so ist es, genau. Und das ist halt, die sind halt froh, dass so viele, teilweise sind sie froh, dass noch viele Altverträge unterwegs sind, ganz klar. Ja, so ist es. Und man sieht ja auch immer wieder, dass Bestandskunden teilweise abgestraft werden, wenn es gerade um Neuabschlüsse geht. Dass
die
Neukunden bessere Konditionen bekommen als die Bestandskunden, die schon 10 Jahre beim Unternehmen sind. Ne? Das ist ja auch ein Problem.
Ja, aber das ist halt auch wieder die Frage, du musst ja auch Neukunden generieren. Und das machst du
aber
halt
dass
dann auch
treue Stammkunden bestraft werden, dass sie halt jahrelang dabei sind.
Ja
doch, das sehe ich als. Doch,
die werden ja nicht bestraft. Ja. Weil die Kondition ist ja in der Regel nach dem Angebot oder nach dem Angebotszeitraum wird die ja auch angepasst.
Ja, einen Moment. Ich habe jetzt ein konkretes Beispiel, Magenta 1 etc. pp. Nur für Neukunden. Da gab es eine Aktion, kannst das alles zusammenfließen lassen.
Super duper.
Super duper, aber ich kann jetzt meine bestehende Telefonnummer nicht nehmen. Ich müsste dann den bestehenden Mobilfunkvertrag kündigen, einen neuen Vertrag abschließen, dann bekomme ich auch die Kondition. Ich kann jetzt aber nicht in diesen Vertrag wechseln oder in diese Vorteilskondition wechseln. Das gilt dann nur für Neukunden. Und dann werde ich faktisch bestraft, weil ich diese Kondition dann nicht bekomme. Mit meiner alten Mobilfunknummer. Ich müsste wechseln.
Das ist eine Bestrafung. Nein, das ist keine Bestrafung. Das hörst du auch immer wieder von Sky-Kunden. Nein.
Ja, gut, das sehe ich
das so, wie ich es anders. Das ist ein neuer Kunde und der wird halt mit einem Lockangebot ins Boot geholt. Aber dafür
bloß was bekomme ich als Kunde, der jetzt zum Beispiel 20 Jahre, 30 Jahre bei der Telekom ist, wie zum Beispiel meiner.
Du hattest 20 oder 30 Jahre lang schon einen super Service und warst mit deinem Angebot sehr zufrieden.
Ja, Service will ich jetzt auch nicht sagen.
Das ist was anderes, wenn sich dein Vertrag oder die Vertragskondition jetzt, wie soll ich jetzt anfangen? kriegst du oder so nicht einfach. Hin. Nee, aber wie gesagt, das sehe ich gerade in diesem Neukundengenerierungsgeschäft ein bisschen anders, vor allem, weil, wie gesagt, die Kondition, die der da kriegt, in der Regel ja nicht endlos so weiterläuft. Das ist ja, wie gesagt, in der Regel hast du ja hier für, keine Ahnung, Neukunden 12 Monate oder 6 Monate und danach ändert sich ja die Kondition.
Ja, teilweise ist das so. Ja, ja, zum größten Teil ist es
von,
so.
Das von
ist
daher, richtig. Ja, das sind halt diese Angebote, die dann einfach da sind.
Ja.
Aber da habe ich jetzt, wie gesagt, in so einem Fall jetzt kein Problem damit. Ja,
ja, ich sehe es ein bisschen anders.
Ja, ja, das ist ja
noch Kundentreue muss auch belohnt werden. Ja, ist meine Meinung.
Ja, ja. Das ist aber die Frage, wie es halt gemacht wird.
Ja.
Ja. Ja.
Jo, na gut. Dann haben wir das Thema Quartalszahlen auch mal ganz kurz abgehandelt. Nein, ich meine, wer sich darüber informieren will, der kann das natürlich gerne im Netz tun. Da gibt es natürlich begleitende Quellen, die das ein bisschen ausführlicher behandeln. Aber ehrlich gesagt sind wir auch schon ein bisschen spät dran mit unserem Podcast und das macht jetzt wenig Sinn, noch tiefer über die Quartalszahlen zu sprechen.
Du kannst es von mir aus gerne machen, wenn du willst.
Nee,
aber
ja. Ich bin nur gespannt, wann so ein bisschen diese Homeoffice-Blase und diese Corona-Blase so ein bisschen zusammendampft und zusammenbricht. Irgendwo muss ja dann auch so eine Sättigungsschwelle erreicht sein, dass jetzt die meisten ausgestattet sind. Also ich sehe das
noch der Knick. Nicht. Nee, ja, irgendwann wird es vielleicht wieder ein bisschen zurückgehen, aber ich sehe jetzt nicht, dass wir da so einen wilden Einbruch oder so einen starken Einbruch haben werden. Sehe ich jetzt kurz- oder mittelfristig noch nicht, selbst langfristig nicht. Gerade Apple geht jetzt momentan auch in die Offensive, ein bisschen was das ganze Geschäft betrifft. Und fährt da momentan, und steckt da momentan gerade in die sagen wir mal Werbung beziehungsweise in versucht noch weiter Apple ins Bewusstsein für Geschäftskunden zu rücken. Die hatte jetzt auch gerade hier diese Aktion 11 gute Gründe für einen Mac im Firmeneinsatz und sowas gerade rausgehauen. Die versuchen da das Momentum, was sie momentan haben, einfach mit auch weiter oder nicht abschwächen zu lassen, beziehungsweise weiter auszubauen. Und ich denke, damit können sie ganz guten Erfolg fahren. Gerade auch aufgrund ihrer eigenen Prozessoren, die sie jetzt machen. Ich denke mal, das ist auch nochmal so ein Punkt, ein Ding, mit dem sie punkten können bei Geschäftskunden. Gerade was halt die Leistungsdaten betrifft, nicht nur jetzt reine Rechenpower, sondern auch gerade bei den Mobilgeräten, was die Akkulaufzeit betrifft, im Vergleich halt zur Power, die sie bieten. Und ich denke, dass sie da ein gutes Eisen, gerade mit den MacBook Airs, mit den MacBook Pros, ja, und mit den Geräten, die halt jetzt einfach kommen, auch mit den neuen, ein gutes Eisen im Feuer haben und da nach wie vor die Möglichkeit haben, auch neues Firmengeschäft zu generieren. Und das bedeutet im Kehrschluss einfach auch weiterhin gute Quartalszahlen.
Ja, ja, aber gerade so im speziellen Homeoffice-Bereich, da erwarte ich doch schon einen Knick, weil irgendwann ist jedes Homeoffice ausgestattet und der klassische Heimanwender, der wechselt nicht jedes Jahr seinen Mac oder holt sich nicht jedes Jahr ein neues iPad, dann ist irgendwo eine Sättigung
eingetreten. Das nicht, aber wo du mal den Fuß in die Tür hast, und im Firmengeschäft wissen wir ja, dass die ganzen Geräte sind ja im Prinzip, oder die meisten Geräte sind im Leasing unterwegs, da hast du regelmäßig dann Geräte, die ersetzt werden müssen. Und wenn du es schaffst, dass die Leute nach dem ersten Leasingvertrag auslaufen, nicht wieder auf Intel zurückkehren?
Ja, okay, du hast eine gewisse Bewegung im Markt, ganz klar. Ja. Und auch bei einer gewissen Firmengröße hast du natürlich auch unterschiedliche Abteilungen, die nicht sofort alle gleichzeitig umsteigen, weil verschiedene Abteilungen verschiedene Hardware-Aktualitäten haben. Und da bewegt sich
ja immer vor was, allem ganz klar. Du machst so einen Architekturwechsel auch nicht jedes Jahr.
Ja, klar.
Deswegen, wenn du einmal beschlossen hast, halt, wenn du eh schon oder wenn du noch nicht mit Mac unterwegs warst oder mit Apple und dann jetzt sagst hier, Wir machen halt jetzt den Architekturwechsel. Wir gehen auf Mac oder wir holen uns jetzt die Macs in die Firma rein. Dann ist das ja auch eine Sache, die, wie gesagt, nicht nächstes Jahr schon wieder gedreht wird, außer es läuft total scheiße. Hm. Das ist ja auch eine Investition, die du da machst. Und in der Regel hört man ja eigentlich von Firmen, die umstellen, nur Positives, gerade was halt so die ganzen Folgekosten betrifft. Von daher.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch so, bei einer gewissen Firmengröße läuft so ein Prozess ja nicht von heute auf morgen. Da genau, gibt es im Vorfeld erstmal Tests und Evaluierungsprozesse, genau, die ablaufen. Es gibt natürlich aus der IT-Abteilung im Vorfeld Testumgebungen, die aufgebaut worden sind und wo gewisse Dinge vorher einfach durchgeprüft werden, ob das auch so läuft, wie man sich das vorstellt. Und erst dann gibt es die finalen Schritte. Ne? Da sagt man jetzt nicht einfach mal Schnipp, wir machen jetzt eine Umstellung, sondern im Vorfeld gibt es da wirklich große Evaluierungsprozesse.
Hoffentlich, ja.
Ja, so kenne ich das. Also
man wechselt jetzt nicht mal einfach. Der eine oder andere wird es vielleicht auch ein bisschen anders handhaben, aber in der Regel sollte das schon so ablaufen, ja.
Ja, so ist es. Gut. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. So, ein nächster kleiner Punkt, der mich persönlich sehr freut. macOS Monterey wird jetzt doch auch für Intel Macs das Thema Live-Text unterstützen. Zumindest ist diese Funktion in der Beta 4 freigeschaltet worden. Wie es dann im finalen Produkt aussehen wird, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Es kann sein, dass es dann wieder abschalten werden, aber normalerweise ist es nicht der Fall. Wir erinnern uns, das war ja eine Funktion, die nur exklusiv für M1-basierte oder Silicon-basierte Systeme war und sie haben das jetzt in Beta 4 auch für die Intel Macs freigeschaltet. Ja, ich habe ja damals schon gesagt, so eine OCR-Funktion sollte auch ohne weiteres auf Intel-Rechner abbildbar sein und das ist jetzt auch der Fall, weil es jetzt halt in der Beta 4 auch für Intel Macs freigeschaltet worden ist. Freut mich sehr.
Ja, mal gucken, ob es halt dabei bleibt. Ja, ich weiß nicht, wie gut oder gerade auch im Vergleich, wie gut das zum zu dem Apple Silicon funktioniert. Das könnte natürlich sein, dass jetzt momentan da halt Erfahrungen gesammelt werden über die Beta, inwieweit das halt wirklich dann auch so funktioniert, wie Apple sich das gerne wünscht. Wir werden sehen, wenn die finale Version da ist, ja.
Naja gut, ich meine, wie ich es schon sagte, es ist und bleibt eine OCR-Funktion und das ist jetzt kein Hexenwerk. Das sollte auch ein Intel-Rechner schaffen oder eine Intel-CPU schaffen. Ja. Bist du noch da?
Ich bin noch da.
Also, ich dachte, du bist jetzt aus der Leitung geflogen.
Nein.
Gut, gut. Ja, und es gibt Neuigkeiten zum iPad Mini 2021. Man geht davon aus, dass es im Herbst 2021 rauskommen wird. Und da gab es ja in unserer letzten Folge so ein paar Diskussionspunkte. Du sagtest ja kein Mini-LED-Display. Und meine Informationen sagten ja doch ein Mini-LED-Display. Ja,
das geht ständig hin
und her. Und jetzt aber hat der Meister himself gesprochen, Mr. Ross Young, das ist ja der Experte für Display-Technologie und der steckt extrem tief in der Lieferkette und er hat jetzt angeblich von der Firma eine Information bekommen, die für das iPad Mini die Displays fertigt und herstellt und die haben definitiv keine Geräte mit Mini-LED-Display bestellt, sondern ganz normale LED-Technologie geordert und die Displaygröße ist 8,3 Zoll groß und das wird jetzt wohl das Display sein, was im iPad Mini verbaut wird. Ja, so ist es. Also kein Mini-LED. Gut.
Ja, genau, 8,3 hast du ja schon erwähnt. Was ich eigentlich jetzt an Gerüchten noch ganz interessant fand, ist halt, dass sich es anscheinend wirklich verdichtet, dass es keinen Home-Button geben wird. Ja. Und wir uns da wirklich dem, was war es, iPad Air 4, beziehungsweise halt so diese Pro-Design-Ecke da annähern, was das Gerät ja dann auch wieder sehr interessant macht. Gerade halt mehr Display bei, ja, wahrscheinlich doch sehr ähnlicher Gehäusegröße. Oder Gerätegröße generell. Muss man mal gucken, welcher Chip reinkommt. Ob sie dann vielleicht wirklich sagen, wir holen das von der Leistungs oder von der Prozessorgeneration mal auf den wirklich aktuellen Stand und haben dann jetzt erstmal die nächsten Jahre Ruhe vielleicht. Mhm. Aber was ich dann auch, oder wovon ich dann auch davon ausgehe, ist, dass es preislich dann wahrscheinlich doch ein bisschen höher angesiedelt sein wird.
Ja, ja, und, davon gehe ich aus.
Dann wahrscheinlich doch zwar günstiger als ein iPad Air sein wird, aber wahrscheinlich preislich vielleicht gleich oder über dem
Einstiegs-iPad. Naja, klar.
Genau,
liegen wird. Über dem Einstiegs-iPad sowieso, und ich würde mal
ja,
sagen.
Ja, sowieso ist, hätte ich mir schwer getan, weil es ist ja ein Mini, aber wenn das wirklich so in der Art und Weise ja kommen sollte und gerade dann die Technik, die drinsteckt, oder vielleicht auch aktuell ist, ja, und nicht irgendwie eine Generation oder zwei Generationen hinterherhinkt, würde sich das mit dem Preis ja dann eigentlich auch schon wieder ein bisschen relativieren, ne?
Ja, also ich würde sagen, es siedelt sich im Bereich des iPad Airs an, sowohl von der Leistung als auch vom Preis. Ungefähr wird es sich in dieser Region bewegen. Und warum nicht den aktuellsten SoC verbauen? Das wäre dann der A15. Das wäre dann zu dem Zeitpunkt der aktuelle SoC, wenn es im Herbst kommen wird. Und das iPad Air der vierten Generation, also das aktuelle, das hatte ja auch zuerst den A14 drin, bevor es dann später die nächste Pro-Generation bekommen hat. Also das war ja auch eine Zeit lang vom SoC schneller unterwegs als die Pro-Geräte. Also von daher kann das schon hinkommen, dass es das Mini den aktuellsten SoC bekommt. Und das iPad Pro ist ja sowieso im Moment sowieso aus der Wertung raus, weil das hat ein M1 drin, das die Pro-Modelle. Also von daher hat man jetzt auch so wieder die Leistungsklassen wieder relativ gut aufgestellt und klar zu erkennen.
Ja.
Naja, es bleibt spannend. Gut, dann gab es noch einen kleinen Bericht zum Thema Mac Pro. Der soll 2022 nochmal ein Intel-Update bekommen, was den Prozessor angeht. Da soll dann der Ice Lake SP Xeon, also Xeon aus der 33X-Reihe reinkommen. Das sind ja Prozessoren bis zu 38 Kerne. Da gab es ja einige Informationen, was die Dinger können sollen. Und das ist ja schon recht beeindruckend für Intel-Verhältnisse. Und der soll
also 38 Kerne, 64 Threads, 64 sage ich schon, sag mal,
ja?
38, 76 wären es dann, oder?
38 Kerne, das habe ich jetzt gelesen und mehr Informationen habe ich jetzt nicht, also wirklich richtige Kerne und das andere sind
okay,
ja dann.
Gut. Okay. Ja.
Ne? Also das sind dann die Top-Prozessoren aus der Ice Lake-Serie, aus der kommenden Ice Lake-Serie, und die sollen dann nochmal in die kommenden
ja, Pros wandern. Wobei, wäre auch Zeit, ich glaube Ende des Jahres erwarten wir ja neue AMD Threadripper, ja. Da würde Intel
ja
sich auf jeden Fall gut dran tun, da entsprechend dann auch nochmal was für
die Workstations zu bringen. Die Frage ist natürlich, wird es parallel dann auch zu dem Zeitpunkt noch einen oder ergänzend einen Silicon Mac Pro geben? Werden jetzt zeitgleich zwei Geräte auf den Markt kommen? Erst nochmal ein Intel und noch ein Silicon? Weil wenn das alles stimmt, müssten, also sie haben einen Zeitplan angekündigt von 2 Jahren, um das komplette Portfolio umgestellt zu haben auf Silicon. Und da müssten sie sich ja jetzt mal sputen, auch noch den Mac Pro auf Silicon-Basis zu heben.
Also wenn Intel wie geplant chippen kann, käme, denke ich mal, frühestens ein Mac Pro mit Apple Silicon Ende des Jahres. Und der Intel hätte da auf jeden Fall mindestens ein halbes Jahr wahrscheinlich Vorsprung, was das Chippen betrifft. Oder was die Verfügbarkeit betrifft. Und ich denke nicht, dass sie beides parallel machen, außer der Intel wäre von, oder der sagen wir mal, der Apple Silicon wäre vielleicht, was die Leistung betrifft, nicht ganz so aufgestellt wie die Intel-Lösung. Oder aber Apple ist fester Überzeugung, sie müssen definitiv parallel Intel und Apple Silicon im Angebot haben für Kunden, die entweder nicht umstellen können oder parallel sich beides an neuer Hardware anschaffen, um zu gucken, ob sie in ihrer Infrastruktur, wo sie momentan die Mac Pros haben, auch mit einem Apple Silicon also entweder genauso gut oder eventuell dann sogar besser arbeiten zu können, was halt den Output betrifft. Im Produktionsfluss, den sie haben. Wobei ich da schon ein bisschen Bauchschmerzen hätte. Ich glaube nicht, dass Apple von der Leistung her zwei Geräte oder zwei vergleichbare Geräte, einmal mit Intel und einmal mit Apple Silicon, verkaufen will.
Es könnte nur sein, dass sie im Punkto Skalierbarkeit noch nicht so weit sind wie auf der Intel-Basis und dass halt diese Intel-Geschichte etwas nach wie vor noch skalierbarer ist und dass sie das im Moment im Silicon noch nicht so abbilden können und deswegen zwei Geräte gleichzeitig anbieten.
Wie wir es ja aktuell mit dem M1 hatten bei den Pros, dass ja die Intel auch noch verfügbar waren bei den MacBooks.
Ja, und bei den Mac Minis ist es ja genauso gewesen.
Ja, aber wie gesagt, ich denke, gerade beim Mac Pro hätte Apple damit Bauchschmerzen.
Ja.
Was nicht heißt, dass sie es nicht machen würden, aber ich kann mir vorstellen, dass sie gerade beim Mac Pro, wenn es denn soweit ist mit Apple Silicon, eigentlich parallel keinen neuen Intel Mac Pro haben wollen. Wie gesagt, wenn der ein halbes Jahr früher kommt, oder ein paar Monate früher kommt und dann der Apple Silicon mit vergleichbarer oder besserer Leistung, gerade auch im Grafikbereich, dann kommt okay. Aber relativ parallel zwei neue Geräte oder mit dem Intel dann noch ein Apple Silicon, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja, gut, das Erscheinungsdatum muss ja jetzt nicht gleichzeitig sein. Es kann ja mit Versatz erfolgen, dass zuerst der Intel kommt, sagen wir mal zum Jahresanfang. Ich kenne jetzt nicht die Roadmap von Intel, wann jetzt diese neue
Xenon-Prozessoren kommen. Ja, die wird wahrscheinlich schon mal ein paar Wochen verschieben auf jeden Fall.
Ja, aber ich denke mal, das liegt jetzt in dem Fall nicht an Apple, es liegt an Intel, wann die neuen Prozessoren kommen und dann werden zeitnah auch die neuen Mac Pros vorgestellt und das die Geräte zwar jetzt nicht, wie ich eben schon sagte, zeitgleich erscheinen werden, aber sie parallel im Portfolio sein werden. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen.
Also was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass halt, wie gesagt, Apple auf jeden Fall für ihre Kunden in dem Bereich nochmal ein Intel-Update machen wollen.
Ja gut, das ist jetzt auch kein großer Aufwand.
Da das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil momentan die hängen ein bisschen hinterher, die neue Generation kommt. Es gibt Kunden, die nicht unbedingt umstellen können, aber vielleicht nochmal Geld in die Hand nehmen für einen neuen Intel Mac Pro und dann sich ein oder zwei Geräte halt zum Testen auf Apple Silicon Basis dann kaufen, wenn es soweit ist. Ich glaube, für die Kunden würde Apple auf jeden Fall gerne nochmal dieses Intel Update machen. Das definitiv, aber wie gesagt, ich denke, dass der Abstand dazwischen dem Intel Mac Pro und dem Apple Silicon Mac Pro dann nochmal dann entsprechend mindestens ein halbes Jahr wahrscheinlich sein wird.
Ja gut, das ist ja nicht weiter schlimm, aber ich glaube, sie werden...
Was wir eben schon gesagt haben, mit dem Parallel nochmal zur gucken, wie passt die Infrastruktur und kann ich wirklich umstellen auf Apple Silicon, macht ein halbes Jahr Abstand eventuell Sinn. Da wäre es eigentlich auch besser, du hättest ihn früher schon.
Das ist richtig. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Mac Pro Kunde nochmal ein ganz anderer Kunde ist als der iMac Kunde oder der Mac Mini Kunde. Die sich einen Mac Pro kaufen, die verbauen teilweise Erweiterungskarten, spezielle Karten. Und da muss natürlich auch gesichert sein, dass wenn ein Silicon Mac Pro kommt, dass diese ganzen Funktionen auch weiterhin oder diese ganzen Erweiterungskarten auch funktionieren.
Die würden wahrscheinlich eh nicht komplett direkt alleine schon, was die Kosten betrifft, komplett umstellen und gerade auch, wie schon angesprochen, die würden wahrscheinlich erstmal gucken, wie passt der überhaupt bei uns und wie passt der rein. Ne?
Da sind wir wieder beim Evaluieren.
Und dann ist auch wieder die Frage, welche Software hast du da im Einsatz? Welche Custom-Lösung oder Nischenprodukt hast du da im Einsatz, auch was Hardware vielleicht betrifft? Inwieweit ist die kompatibel?
Ja, so ist es. Also da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle.
Ja.
Und meistens geht es ja da auch nicht nur um eine Workstation.
Nee, klar.
Im Enterprise-Bereich
geht es dann um
verschiedene Workstations, ganz
klar. Da geht es dann mal um ein, zwei Apple Silicon Workstations, die du mal reinholst, um zu gucken, funktioniert es überhaupt, ja.
Ja, so ist es.
Zu den 20, die du vielleicht schon da stehen hast, ja.
Ja, natürlich gibt es auch viele solo-kreative Firmen, ganz klar, gerade im Video-Creator-Bereich etc. pp.
Die wobei da ist wieder die Frage, wie weit wäre so ein Mac Pro überhaupt Overkill? Ja, das ist ja das die Diskussion, die wir in der Vergangenheit schon hatten. Du willst im Prinzip keinen All-in-One.
Ja,
da haben wir ja hier iMac Pro etc. Mac Pro. Du willst im Prinzip vielleicht nicht unbedingt einen All-in-One dir hinstellen und ein Mini bietet dir vielleicht nicht genug Leistung. Ja, also hättest du ja eigentlich nur zum Mac Pro greifen können. Ja, wenn du einen Desktop haben willst.
An wie umfangreich deine Videoproduktion ist und
ich denke mal, für den einen oder anderen ist der Mac Pro einfach Overkill gewesen, aber das war halt das Gerät, das einzige Gerät, was einfach in Frage kam. Weil, wie gesagt, ein Mini zu wenig Leistung, ein iMac will ich nicht, also bleibt dir im Prinzip ja nur ein Mac Pro.
Ja, klar. Aber wenn ich natürlich wirklich mit RED-Footage arbeite und mir da
das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ja.
Ja, aber natürlich gibt es solche Video-Creator, ja, die natürlich sowas
benötigen. Das ist ja aber nach wie vor die Ausnahme. Nicht jeder ist ein Marcus Brownlee, ja.
Eben, aber davon gibt es natürlich einige.
Einige, aber wie gesagt, das ist nach wie vor noch die Ausnahme.
Naja, klar. Da sieht man wieder, der Mac Pro bleibt ein Rechner für die Nische oder für eine spitze Zielgruppe, das ist ganz klar.
Sagen wir mal, in diesem Semi-Pro-Bereich oder auch in diesem Pro-YouTuber-Bereich ist es, ja, denke ich mal, immer noch die Ausnahme. Alleine der Anschaffungswiderstand, ja, beziehungsweise auch der Einsatz. Klar, wenn ich eh schon Geld in die Hand nehme für, du hast es eben angesprochen, Red, mein Gott, was ist dann ein Mac Pro, ja.
Ja, klar.
Beziehungsweise du brauchst ja entsprechend auch die Leistung und die Power, dann auch entsprechend verarbeiten zu können und auch einen entsprechend schnellen Workflow aufbauen zu können. Weil was nützt mir das, wenn ich Red versuche auf einem Mini zu machen, ja?
Versuchen kann man es, aber
ja.
Es wird wahrscheinlich nicht zielführend sein. Ja,
deswegen, klar. Ja, da brauchst du auch entsprechend die Hardware dafür, ja. Oder den Rechner dann auch dafür, um das entsprechend machen zu können, ja. Aber wenn ich, wie gesagt, sowieso schon die ganze Kohle für Red in die Hand genommen habe und wenn du mal überlegst, was so alleine die Speicherkarte schon kostet, ja, dann habe ich wahrscheinlich auch die Kohle über, um mir dann einen entsprechenden Mac Pro hinzustellen.
Sollte man. Gut, okay, dann schauen wir mal, was da kommen wird. Es bleibt interessant. Gut, jetzt gibt's einen kleinen Tool-Tipp. Ich habe ihn nicht selbst ausprobiert. Ich berufe mich jetzt da mal auf fremde Quellen, aber es soll angeblich funktionieren und es ist, glaube ich, auch kein Hexenwerk. Wer sich derzeit einen iMac M1 holt, also den kleinen 24 Zoller, der hat den großen Vorteil, dass man das Software-Farbschema auf das Farbschema vom Hardware-Design anpassen kann, also auf das physische Farbschema. Und da gibt es natürlich viele Farbkombinationen, dementsprechend so viele Farbkombinationen, wie es auch in physischen Farben gibt. Und bisher war es halt so, dass man dieses Farbschema nur auswählen konnte, wenn man auch den passenden Mac dazu hatte. Und es gibt jetzt ein kleines Tool, dass das auch alle anderen Kunden auswählen können, die Big Sur installiert haben und sich dementsprechend diese schönen Pastelltöne in ihr Big Sur reinholen können, wenn sie es wollen. Mhm. Ja, wer es braucht und wer es schön findet, ne? Soll es tun. Gut, dann habe ich noch einen kleinen Tipp, was Software angeht, was ich auch bisher selbst ausprobiert habe. Das ist eine kleine iOS-Erweiterung, was im Menü, also im Teilen-Menü zu Hause ist und wo man quasi diese Funktion aktivieren kann. Das nennt sich x.app oder x.app. Das ist derzeit kostenlos, gibt's im App Store und erweitert quasi das Teilen-Menü unter iOS um eine gewisse Funktion. Wenn man zum Beispiel YouTube startet in der App und dann auf Teilen klickt, dann klickt man halt auf diese X-App und man zwingt quasi dazu, die YouTube-App den Inhalt im Picture-in-Picture-Mode auszuführen. Das konnte man bisher auch machen, wenn man den Umweg über den Browser gegangen ist, dann hat das natürlich auch funktioniert, aber die Schritte waren einfach viel zu umständlich und hier geht es ganz einfach über das Teilen-Menü und man kann mit ein paar Klicks ganz einfach die YouTube-App dazu zwingen, das Ganze im Picture-in-Picture-Mode anzuzeigen. Somit läuft es auch im Hintergrund. Man kann das Bild dann einfach verschieben, wo man es haben möchte. Und man kann andere Dinge tun, was ja so serienmäßig nicht möglich ist bei YouTube, wenn man nicht den Premium oder kein Premium-Mitglied ist. Und so kann man die normale YouTube-App auch dazu zwingen. Funktioniert auch mit anderen Anbietern, die das nicht von Haus aus zulassen. Ich habe es mir speziell für die YouTube-App installiert, weil ich doch ab und zu mal den Anwendungsfall habe, dass ich was anderes machen möchte, speziell vielleicht mal ein paar Tweets lesen etc. und nicht auf das Bild angewiesen bin, sondern einfach nur das rausschiebe und nur die Audiospur konsumieren möchte und damit funktioniert das ohne Probleme. Ja, kann auch natürlich für iPads sehr interessant sein, wenn man da irgendwo so ein kleines Pip laufen hat, Picture in Picture, und was anderes macht. Tja, die sollten das endlich auch für die normalen YouTube-Kunden freigeben. Es würde einiges erleichtern, es wäre mal nicht auf diese speziellen kleinen Tools angewiesen. Ja, mal gespannt, wie lange das im App Store bleibt. Ob da YouTube nichts gegen hat. Aber ich glaube, da können sie nichts gegen machen, weil sie eine ganz normale iOS-Funktion ausnutzen und die im Endeffekt nur leichter zugänglich machen.
Hm. Ja.
Gut. Was haben wir denn noch auf dem Zettel? Ein Gerücht, was ich ganz interessant finde zum kommenden iPhone, die Ladegeschwindigkeit soll erhöht werden, sprich derzeit können wir ja maximal mit 20 Watt laden, sie soll auf 25 Watt erhöht werden. Ja, mein Gott, das ist jetzt immer noch nicht die Welt, was, wenn man sich die Produkte aus von OnePlus zum Beispiel anschaut, wie die Dinger laden, in was für einer irren Geschwindigkeit. Aber man schließt jetzt immerhin so ein bisschen auf Samsung-Niveau auf, weil die Dinger werden ja auch, die Galaxies, die werden ja auch mit 25 Watt geladen. Immerhin 5 Watt mehr, würde mich freuen, wenn es jetzt auch kommt. Tja. Ja, das nächste Thema, das hat bei mir so ein paar große Fragezeichen aufgeworfen. Das war eigentlich mein Thema der Woche, das Apple Display mit A13-Chip.
Ah, ja, das hatte ich auch gelesen, ja.
Ja, das war ja angeblich ein 9-to-5-Exklusivthema. Da hat, glaube ich, auch haben wenige andere darüber berichtet oder wenn, haben sie es nur bei 9-to-5 gesehen und aufgegriffen. Die haben rausgehauen, dass Apple an einem Display arbeitet, was das Pro-Display XDR ersetzen soll. Da war schon der erste Downer wieder bei mir, weil ich ja gedacht habe, Mensch, das wird jetzt endlich das Brot- und Buttergerät für die Masse, was das alte Thunderbolt-Display ersetzt, was es ja mal gab. Aber nein, das soll das Pro-Display XDR ersetzen und soll einen eingebauten A13-Chip haben, wobei sie auch gesagt haben, es kann natürlich sein, wenn das Display irgendwann kommt, dass es dann ein A14, A15 sein wird, dass sie das Ding dann oder den SoC dann aktualisieren. Da sind sie jetzt nicht speziell haben sie sich jetzt nicht auf den A13 verhaftet, sondern das ist wohl der Chip, mit dem Apple derzeit experimentiert. Und das soll quasi dann das System entlasten und soll verschiedene Prozesse rausnehmen. Oder man kann sagen, es ist wie eine eGPU. Das soll dem Ganzen noch ein bisschen mehr Power verschaffen. Kann ich mir bei einigen Dingen gut vorstellen, speziell wenn man jetzt mit MacBooks arbeitet, die jetzt vielleicht nicht so hochperformant sind wie Mac Pros etc. pp., kann das einiges bringen. Was ich persönlich so ein bisschen schade finde, wenn sich Apple wirklich dazu entscheidet, das zu tun, dann hat natürlich so ein Display nicht mehr so die Lebenserwartung wie so ein gutes, altes, Anführungsstrichen, Panel, was keine Intelligenz oder keinen Chip drin hat oder kein Gerät, wo man von vornherein schon weiß, die Tage sind irgendwann gezählt, weil das Ding nicht mehr so performant ist, weil irgendwann ein A18 draußen ist, etc. pp. Das Ding wird dann schneller sterben, als wenn man nur ein Panel hat, was Informationen anzeigt. Verstehst du, wie ich es meine?
Ja.
Und da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Ja, da produziert man dann Geräte, die ein Ablaufdatum haben in gewisser Art und Weise. Ich meine, ich sitze immer noch vor einem alten Thunderbolt-Display und wie alt ist das jetzt schon? Ja, also
ja, das hat schon ein bisschen was.
Ja, ist so. Und es läuft immer noch hervorragend. Mehr oder weniger bietet immer noch ein gutes Bild, auch wenn es nicht mehr zeitgemäß ist, aber es ist immer noch ein recht gutes Display, auch wenn man heute schon mit 4K etc. Längst unterwegs sein könnte. Aber ja, und deswegen sehe ich das so mit ein bisschen Bauchschmerzen da, Komponenten einzubauen, die letztendlich schon ein Ablaufdatum haben. Und es wird wahrscheinlich keine Box sein, die ich austauschen kann, die ich aktualisieren kann. Das wird so im System verbaut sein, dass das halt fest mit dem Rechner verbunden ist. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr unterstützt wird vom Betriebssystem, dann denke ich auch mal, dass dann das Display nicht mehr funktionieren wird. Das ist meine Vermutung.
Das ist die Frage, ja.
Ja. Also sehe ich mit, sehe ich sehr gespalten das Thema.
Ja, die Frage ist halt, für was wird der 13er Display genau genutzt, ja. Geht es um DRM, geht es um Farbkalibrierung?
Naja, da geht es auch um Beschleunigung. So ein A13-Chip ist ja nun nicht langsam. Das ist der Chip,
ja, aber was soll der beschleunigen?
Ja, die Grafikleistung soll ja nochmal nach oben pushen, ne? Ach, und das Ganze entlasten.
Ach, geht's wie eine eGPU. Sorry.
Ja, das soll dann im Endeffekt wie eine eGPU sein. Ah, okay, ja, okay. Und das soll das Ganze noch pushen. Boah. Und was ich mir auch.
Die Frage ist halt, wie weit könnte es dann halt von Windows unterstützt werden? Warum sollte Mac oder Apple den Support für das Display streichen?
Ja gut, also du meinst, wenn jetzt irgendwann die CPU nicht mehr vom System unterstützt wird oder wenn da keine Kompatibilität mehr vorherrscht im Betriebssystem, dass trotzdem das Display als Anzeigepanel noch funktionieren wird? Oder wie soll ich das jetzt interpretieren?
Ja, die Frage ist halt, muss der Computer, der angeschlossen wird, zwangsläufig das Display unterstützen oder auf diesen 13er zugreifen können, oder aber ist ohne die entsprechende Unterstützung das Display nur ein Display?
Das ist die Frage. Ich hoffe, das wird getrennt und man kann quasi diese Funktion getrennt ansteuern, dass man sich entscheiden kann, ich möchte nur in Anführungsstrichen ein dummes Display haben oder ich möchte halt die SoC-Power haben und möchte halt diese Unterstützung haben oder diese Hardware-Beschleunigung haben. Mhm. Ja, das ist die Frage. Ja. Ich hoffe, man kann es trennen, ganz klar. Ja. Und Apple muss uns natürlich dann noch genauer erklären, wofür sie dieses Ding einsetzen wollen.
Es müsste mir auf jeden Fall Apple erklären können, warum ich das in diesem Display brauche. Weil nur Grafik nochmal zusätzlich Power, also man muss es nicht ins Display einbauen. Das kannst du dann wirklich über eine eGPU lösen oder über eine Grafikkarte, gerade Mac Pro. Ja.
eGPU hast natürlich dann wieder einen Kasten rumstehen etc. ist natürlich die elegantere Lösung, das im Display zu haben.
Das
ist halt so.
Ja, dann kaufe ich mir ein iMac. Also wie gesagt, für mich macht das jetzt im Display direkt, gerade weil du ja auch keine Möglichkeit hast, das eventuell noch abzugraden, macht das für mich nicht unbedingt Sinn, wenn es halt nur darum geht.
Ja, klar. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass man eventuell dann ein AirPlay-Empfänger hätte, der jetzt nicht unbedingt mit einem...
Das ist halt die Frage, was für was alles ist halt dieser Chip gedacht, ja.
Ja, zum Beispiel ein AirPlay-Empfänger, wo ich jetzt Bildinhalte hinschicken kann, wo jetzt nicht der Rechner unbedingt laufen muss, wo ich nur das Display laufen lassen muss. Das wäre natürlich auch noch ein Anwendungsfall. Und da brauchst du in irgendeiner Form einen Chip drin, den man ansprechen kann. Ja. Also das könnte noch ein Zusatzfeature sein, was halt damit abgebildet werden könnte.
Ja, oder wie heißt das mit dem, wie heißt dann die eine, dieses drahtlose Display, wie hieß dann dieses Dongle?
Ich weiß, was du meinst.
Ja, nee, aber klar, AirPlay drauf. Dann, ja.
Klar, ja, AirPlay
wenn, vor allem, von Apple. Vor allem, wenn es halt mit iPad und iPhone funktionieren sollte.
Du meinst Chromecast von Google, aber die Kompatibilität wird wahrscheinlich nicht kommen.
Nee, es gab und da hier auch dieses
Miracast, dieses ganz früher.
Diese Third-Party-Lösung, hier aktuell hast du doch auch noch mit diesen kleinen Dongles da für MacBook etc. Egal, mir fällt jetzt nicht ein, wie sie
Luna,
heißen.
Luna, meinst du?
Möglich, ja, wenn das Ding so heißt, ja. Nee, also wenn sie so Möglichkeiten auch noch mit Display bringen,
ja, wollen, zum
warum
Beispiel.
Nicht, ja. Ja. Solange ich nicht es nutzen muss, beziehungsweise das Display nutzen kann, ohne auch.
Ja, ja klar, das ist, wie gesagt, mein Punkt gewesen, den ich so ein bisschen,
ja.
Wo ich so ein riesen Fragezeichen habe. Ne?
Naja, wenn das natürlich dann auch wieder mehr so DRM wird und du kannst dann nur mit Mac und, ja, wie gesagt, ist noch ein bisschen früh, ungelegte Eier und so, aber, ja.
Gut. Aber wo wir gerade beim Thema Display sind, da passt natürlich das heutige Gadget wie Faust aufs Auge, würde ich sagen.
Da bin ich jetzt auch mal gespannt.
Da bist du gespannt, ja, ja. Wir sind wieder in einer Markenwelt unterwegs, die uns beiden nicht ganz fremd ist. Wir sind nämlich wieder bei der Firma Iyama angekommen. Die haben mir ein brandneues Display geschickt, was ich mir mal etwas genauer angeschaut habe. Und das Gerät nennt sich Iyama GB2770QSU-B1. Ach, ich liebe diese griffigen Firmen-Titel. Genau. Das ist Wahnsinn. Und das ist ein ganz neues Gerät aus der Red Eagle-Serie. Und der Stammhörer wird wissen, Red Eagle, Iyama, das könnte doch ein Gerät sein, was den Gamer adressiert. Und das ist auch so. Aber ich war ja ganz, ganz frech und habe mir diese ganzen Gaming-Features nicht angeschaut. Ich habe das Gerät auf Herz und Nieren geprüft, was den Alltags ein... Kann ich das Ding im Homeoffice benutzen? Wie gut kann ich das Ding im alltäglichen Normaleinsatz benutzen? Wie gut kann man einen Gaming-Monitor in den normalen Office-Einsatz einbeziehen? Und das hat mich sehr positiv überrascht. Erstmal ist es so, dass dieses Produktdesign nicht so extrem übertrieben ist. Also man sieht im Gerät gar nicht an, dass es den Gamer adressiert, sondern es ist ein sehr, sehr minimalistisches, hübsches Design. Und was mir extrem positiv aufgefallen ist, das ist das Standfußdesign, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das ist ein sehr flacher Standfuß, der auf dem Schreibtisch steht. So die klassische V-Form, die man sehr oft im Gaming-Bereich vorfindet. Der ist, wie ich finde, sehr platzsparend. Es gibt da ja von marktbegleitenden Herstellern sehr ausladende Standfüße und man hat hier einen relativ platzsparenden Standfuß. Und was mir sehr gut gefällt, der sieht im Profil extrem gut aus. Also ist natürlich auch eine Geschmackssache und das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, ob etwas gut oder nicht gut aussieht. Aber der Monitor sieht im Seitenprofil extrem hübsch aus. Also da hat er mir sehr gut gefallen. Oder was heißt, er gefällt mir immer noch sehr gut. Und der zweite Punkt ist, wo wir gerade beim Standfuß sind, das Ding ist extrem ergonomisch. Man hat extrem viel Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben eine Höhenverstellung, wir können das Ding in der Neigung verstellen und das Ganze hat auch noch eine Pivotfunktion. Das heißt, wir können ihn auch noch hochkant benutzen. Und das zeigt natürlich auch, dass es nicht nur ein klassischer Gaming-Monitor ist, sondern dass man ihn auch in vielen anderen Anwendungsszenarien einsetzen kann. Wie gesagt, Hochkantfunktion, Textverarbeitung oder auch für die Coder. Viele Coder benutzen natürlich als zweites Gerät einen Monitor, den man schön in der Pivot-Funktion benutzt, weil sich das ganz einfach als praktisch ergeben hat, noch einen zweiten Bildschirm im Hochkantmodus zu betreiben. Ja, also der hat halt sehr viele ergonomische Eigenschaften und wie gesagt, die Möglichkeiten, wie man das Ganze anpassen kann und wie man das Ganze verstellen kann, das ist wirklich extrem gut gemacht und auch die Qualität oder die Verstellungsqualität ist extrem gut. Aber bevor wir noch über weitere ergonomischen Eigenschaften sprechen, sollte man vielleicht mal ganz kurz die technischen Daten abhandeln. Wir haben hier ein 27er IPS-Panel, also 27 Zoll, mit 165 Hertz. Wir haben hier eine Reaktionszeit von 0,5 Millisekunden. Wir haben hier WQHD mit 2560 mal 1440. Wir haben Adaptive Sync, FreeSync und wir haben ein LED-Backlight. Das sind so die grundsätzlichen technischen Eckdaten. Und lass uns nochmal so ein bisschen über die Bildschirmergonomie sprechen. Was mich extrem beeindruckt hat, das sind die extrem stabilen Blickwinkel. Ich hatte bisher noch fast kein Gerät, sage ich jetzt vorsichtigerweise dazu, weil ich habe ein anderes Gerät von einem Marktbegleiter, was genauso gute Blickwinkel hat. Aber das ist das Gerät, was auf dem zweiten Platz der Blickwinkelstabilität steht. Das ist beeindruckend, wie extrem gut die Blickwinkel sind, also wie weit ich quasi von der Seite reinschauen kann und noch eine extrem gute Bildqualität habe. Das ist so mein subjektiver Sieger im wahrsten Sinne des Wortes in meinen Augen von der Blickwinkelstabilität. Und ich habe ja schon einige IAMA-Monitore getestet, aber dieses IPS-Display beeindruckt mich nachhaltig, wie gut es angesteuert wird von der Software, die IAMA halt benutzt, um das Panel anzusteuern und auch, wie gesagt, von der Blickwinkelstabilität. Dazu kommt noch, das ist ein mattes Display und da werden natürlich viele störende Reflexionen eliminiert. Das ist schon mal sehr schön. Und ich mag ja matte Displays. Das ist ja eigentlich das, worauf ich immer achte, wenn ich mich für ein Display entscheide, was ich erstens testen möchte oder was ich längere Zeit im Einsatz habe. Da möchte ich schon ein mattes Display haben. Das ist eines meiner Hauptkriterien und das ist ja gegeben. Der zweite Punkt, der auch noch in den Bereich der Bildschirmergonomie mit reinläuft, das Ding hat extrem schmale Ränder und das eignet sich natürlich auch dafür sehr gut, dass man vielleicht sogar zwei Geräte nebeneinander sich hinstellt, gerade wenn man jetzt im Büro unterwegs ist, zwei Tabellen etc. und da kann man extrem gut nebeneinander arbeiten, da diese Displays extrem schmal sind. Das untere Kinn ist jetzt natürlich nicht so schmal wie die Displayränder an der Seite, aber wie gesagt, die Seitenränder sind extrem schmal und auch die auch der Rand nach oben hin ist extrem schmal und das ist nach meiner Meinung auch ein weiterer Ergonomie-Pluspunkt. Also, das Gerät ist in meinen Augen nicht nur ein Gaming-Monitor, sondern hat auch gute Homeoffice-Kompetenzen und die anderen Werte, 165 Hertz, sind natürlich auch extrem gut für den Spielebereich geeignet. Aber da ich ja nicht der Gamer bin, muss ich das Gerät natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten, im wahrsten Sinne des Wortes. Da sind wir wieder bei der Blickwinkelstabilität. Aber wie gesagt, das Gerät kann ich jedem empfehlen, der vielleicht in erster Linie spielen will, aber in zweiter Linie auch Homeoffice damit machen möchte. Also von meiner Seite eine gute Empfehlung und 27 Zoll ist sowieso eigentlich meine Lieblingsbildschirmgröße, ist die Größe, mit der ich am liebsten arbeite und auch am besten klarkomme. Ja, und Testfazit, unterm Strich das beste IAMA Gerät, was ich bisher getestet habe, was das Display angeht, also das Panel angeht. Ich bin extrem beeindruckt. Kurz zum Lieferumfang noch was zu sagen. Extrem viel Kabel dabei, alle Kabel, die man benötigt, mehr als bei den Marktbegleitern. Das ist immer sehr schön bei IAMA, die hauen das Ding immer mit Zubehör voll. Da sollen sich andere mal eine Scheibe von abschneiden. Man hat noch eingebaute Lautsprecher, da muss ich sagen, das sollte man lieber lassen. Die sind von der Qualität nicht so optimal, aber damit haben ja auch alle anderen Hersteller zu kämpfen. Da sollte man sich auf externe Lautsprecher einigen oder umschauen, was es da so gibt. Eingebauten USB-Hub, eingebauten Kopfhöreranschluss, ja, das sind auch alles nochmal so Komfort-Features, die man gerne mit in Kauf nimmt sozusagen. Ja, schönes Produkt, kann ich durchaus empfehlen. Ja, gut, das war's zum Kurz-Review vom Yama-Monitor. Das lese ich jetzt nicht nochmal alles vor, wie das Ding heißt. Steht auch in den Shownotes.
Verrät's mir gerade den Preis nochmal?
Schwankt so ein bisschen, 3,95, 3,98. Ah, okay. Ist jetzt nicht unbedingt ein Budget-Monitor, gerade wenn man sich so den 27-Zoll-Bereich anschaut. Aber diese 165 Hertz sind halt interessant. Und dieses extrem gut angesteuerte IPS-Panel. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht nur so ein Lucky Punch, den ich jetzt hatte, wo ich jetzt so ein super Display bekommen habe, was super angesteuert ist, sondern es ist auch in der kompletten Fabrikation so oder im kompletten Output so. Aber da gehe ich mal davon aus, dass alle gleich angesteuert sind, dass ich jetzt hier kein positives Montagsgerät habe, sondern dass es einfach im kompletten Yama-Output so ist, dass alle Geräte so ein extrem gut angesteuertes Display haben. Und ich konnte es halt auch wirklich vergleichen, weil ich hier noch ein paar andere Yama-Monitore stehen habe und ich konnte sie auch nebeneinander stellen und das ist wirklich extrem beeindruckend, was dieses Display an Brillanz, an Blickwinkelstabilität bietet. Also ich bin nachhaltig beeindruckt. Ja, gut. So viel zum Thema Display.
Jo.
Schön. Ja. Schön.
Schön.
Gut. Dann haben wir das doch auch untergebracht. Tja, Thomas. Ich glaube, wir sind so fast am Ende der Sendung angelangt.
Also ich hätte auf jeden Fall nichts mehr.
Das ist gut. Das ist schön. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Thomas, meinen obligatorischen Schlusssatz, den könnten wir auch eigentlich auch mal als in Soundboard packen, ne?
Können wir machen, ne?
Ja, dann muss ich dir nicht jedes Mal aufsagen, aber mal schauen. Also, wenn nichts dazwischen kommt, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Ja, bis dann.
Okay, bis dann. Mach's gut. Ciao.
Ciao.